Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Unbändige Freude bei Mario Sepúlveda. Der Bergmann schließt Kollegen, Freunde und Helfer in seine Arme. Nach 69 Tagen ist er heute als zweiter Kumpel aus der Mine geholt worden. Mit seinen Videobotschaften aus dem Untergrund hatte er die Herzen der Chilenen erobert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Inzwischen sind 18 der insgesamt 33 verschütteten Bergleute aus der San José-Mine in Chile gerettet. Die Kumpel wurden in einer Kapsel durch einen schmalen Schacht aus dem Stollen gezogen und zunächst zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Etwa 800 Angehörige und Freunde der Bergleute sowie 1600 Journalisten sind ins Lager Esperanza in die Atacama-Wüste gekommen, um die spektakuläre Rettungsaktion zu verfolgen.
Es ist geschafft. Heute Morgen um kurz nach 5 Uhr deutscher Zeit erreicht die Rettungskapsel die Erdoberfläche. An Bord der erste der verschütteten Bergmänner. Bis zuletzt hatten die Angehörigen gebangt, die Nerven bis aufs Äußerste gespannt. 69 Tage hat Florencio Avalos in mehr als 600 Metern Tiefe gelebt, geschlafen, geatmet. Nun kann er endlich seine Frau und seinen kleinen Sohn wieder in die Arme schließen. Der erste Kumpel sicher geborgen, ein Freudentag für Chile und auch für seinen Präsidenten, der sein Versprechen nun eingelöst sieht. Heute erfüllen wir den letzten Teil unseres Versprechens, die Bergleute lebend und gesund zu bergen. Die Umarmung zwischen Florencio Avalos, seiner Frau und seinem Sohn wird sich für immer tief in die Herzen aller Chilenen eingraben. Fast im Stundentakt besteigen die Bergleute nun die Rettungskapsel. 2 Monate waren sie eingeschlossen. Gerade mal 20 Minuten dauert die Fahrt zurück in die Freiheit. Mario Sepúlveda, die Nummer 2 der Geretteten, hat gleich ein kleines Souvenir mitgebracht. Steine aus dem Stollen, der ihn so lange gefangen hielt. Und dann brechen die Emotionen aus ihm hervor. Es lebe Chile, skandiert er gemeinsam mit seinen Rettern, vor Freude und sicher auch vor Erleichterung, dass er dieses überstanden hat. Ich war da unten mit Gott und mit dem Teufel. Sie haben miteinander gekämpft, aber Gott, die stärkere Macht, hat gesiegt. Und dann, nur wenige Stunden nach seiner Rettung, nutzt er die Gelegenheit für Kritik an den Arbeitsbedingungen im chilenischen Bergbau, die ihm und seinen Kumpel zum Verhängnis wurden. Es ist nun an der Zeit, dass sich etwas verändert für uns Arbeiter. Ich glaube, die Unternehmer müssen Entscheidungen treffen, um unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern. Doch bei aller Kritik, heute befindet sich Chile erst einmal im Freudentaumel. Tausende hatten sich schon in der Nacht vor Großbildleinwänden versammelt. Sie fiebern seitdem mit, wie nach und nach ein Kumpel nach dem anderen an die Erdoberfläche gezogen wird. Zum Beispiel Jimmy Sanchez, mit gerade 19 Jahren der Jüngste unter den Verschütteten. Oder Mario Gomez, 63 Jahre alt, der Senior der Bergleute. Wie die anderen Kumpel auch, wurde er sofort medizinisch betreut. Das erste Bett für ihn nach 69 Tagen, der erste Besuch, es ist Chiles Präsident Piñera. Ich habe nie den Glauben verloren, dass Sie uns da rausholen würden, sagt Mario Gomez. Da kommt ein neuer Kumpel an, unterbricht ihn der Präsident und verabschiedet sich. 15 Stunden dauert die Rettungsaktion nun schon an. Mehr als die Hälfte der Bergleute ist bereits in Sicherheit. Wenn alles weiter so reibungslos verläuft, könnte die Bergung schneller abgeschlossen sein als gedacht.
Insgesamt 69 Tage mussten die 33 Bergleute in mehr als 600 Meter Tiefe ausharren. Die kleine Gold- und Kupfermine von Copiapó in der Atacama-Wüste war am 5. August eingestürzt. Erst 17 Tage später wurden die Männer entdeckt und durch einen Schacht versorgt. Ende August begann die erste Rettungsbohrung, die Eingeschlossenen aber nie erreichte. Die zweite traf dann am 17. September auf den Arbeitsraum, zu dem auch die Kumpel Zugang haben.
Als die Rettungsmannschaften am 5. August den Unglücksort erreichen, weiß niemand, ob die 33 Kumpel unter Tage noch am Leben sind. Erste Bergungsteams versuchen, in die Mine hinabzusteigen, doch nach einem weiteren Felsrutsch müssen sie den Rettungsversuch abbrechen. Rund 2 Wochen lang suchen die Retter mit Probebohrungen nach Klopfzeichen der Kumpel. Am 22. August trifft eine Bohrung den Schutzraum. Eine Nachricht der Männer erreicht die Oberfläche. Uns 33 im Schutzraum geht es gut, steht darauf. 4 Tage später zeigt das chilenische Fernsehen ein Video der Männer. Die Angehörigen schöpfen neue Hoffnung, dürfen zum ersten Mal mit den Männern telefonieren. Doch in die Jubelstimmung mischt sich auch Kritik. Die Mine war erst ein Jahr vor dem Unglück wieder eröffnet worden, nachdem sie 2007 nach einem tödlichen Unfall geschlossen worden war. Noch vor 4 Monaten soll der inzwischen populäre Bergbauminister Lawrence Goulburn Sicherheitsbedenken der Gewerkschaft zurückgewiesen haben. Die wirft der Betreiberfirma Missachtung der Sicherheitsbestimmungen vor. So komme es immer wieder zu Unfällen. Diese Mine hatte eine Genehmigung und dennoch wurde schon wieder das Leben der Arbeiter gefährdet. Das ist wirklich nicht neu. Wir sagen, es kann nicht sein, dass bei Genehmigungen manipuliert wird. Am 30. August beginnen die Rettungsbohrungen. Die Eingeschlossenen werden über eine schmale Metallröhre mit allem Nötigen versorgt und vom Psychologen betreut. Am 17. September erreicht der Bohrer die Eingeschlossenen. Die Erleichterung bei Rettungsteams und Angehörigen ist grenzenlos. Es dauert jedoch bis zum 11. Oktober, bis der Rettungsschacht breit und sicher genug ist für die Rettungskapsel Phoenix, in der die Männer zurzeit einzeln nach oben geholt werden. Jeder von ihnen bekommt vor dem Transport maßgeschneiderte Kleidung und ein medizinisches Gerät, das Alarm schlägt, sobald es einem Kumpel schlecht gehen sollte. Denn die Fahrt in der engen Kapsel ist eine letzte große Belastungsprobe für die Männer.
Zur aktuellen Lage vor Ort. Jetzt live unser Korrespondent Michael Stocks.
Ja, es ist das Wunder der Atacama-Wüste. Kaum einer hätte sich träumen lassen, dass am Ende die Rettung der Bergleute so schnell und so präzise abläuft. Phoenix, die Rettungskapsel, absolviert ihren Dienst bisher ohne Probleme. 18 Minenarbeiter sind bisher gerettet. Alle sind körperlich in guter Verfassung. Die übrigen sollen, so Chiles Staatspräsident Piñera, noch heute Nacht aus der Tiefe befreit sein. Es ist eine technische Meisterleistung, die die 33 Bergleute wieder zu ihren Familien bringt. Ganz Chile jubelt und ist stolz, dass die größte Rettungsaktion der Bergbaugeschichte bislang so ein Erfolg ist. Damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zur Rettungsaktion in Chile haben unsere Kollegen auch im Internet unter tagesschau.de zusammengestellt. Und im Ersten gibt es heute eine Sondersendung um 23.30 Uhr. Der Titel Rettung in Chile – glückliches Ende für die Bergleute. Widerstand gegen Polizeibeamte soll härter bestraft werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss das Bundeskabinett heute in Berlin. Danach sollen derartige Vergehen künftig je nach Schwere mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet werden. Kritiker bezweifeln allerdings, ob damit die Angriffe auf Polizisten eingedämmt werden können.
Randale in Berlin, Pflastersteine fliegen Richtung Polizei. Künftig müssen Steinewerfer wie diese mit höheren Strafen rechnen. Denn wer gefährliche Gegenstände gegen Polizisten einsetzt, soll mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden. Und für Widerstandshandlungen wie das gewalttätige Losreißen bei einer Festnahme will die Bundesjustizministerin die Höchststrafe, etwa für Wiederholungstäter, von 2 auf 3 Jahre erhöhen. Innenminister de Maizière wollte noch höhere Strafen, aber damit konnte sich die Union nicht durchsetzen.
Wichtig für die Polizei neben Strafgesetzen ist doch zuallererst, dass es ausreichend Polizeibeamte gibt, die gut ausgebildet sind, die auch gute Ausstattung haben. Und das kann natürlich durch keinerlei strafrechtliche Regelung ersetzt werden.
Gewalttaten gegen Polizisten sind auch bei ganz normalen Streifeneinsätzen gestiegen, nicht nur bei Demonstrationen. Grüne und Linkspartei kritisierten die Neuregelung heute als Symbolpolitik ohne praktischen Nutzen. Der Polizeigewerkschaft wiederum gehen die angekündigten Gesetzesverschärfungen nicht weit genug.
Wir haben die Forderung aufgestellt, Strafmaß auf 5 Jahre zu erhöhen. Aber wir sehen die Schwierigkeit des Bundesinnenministers mit der Justizministerin. Und von dort her ist das ein Kompromiss. Es ist ein wichtiges Signal, aber natürlich nicht ausreichend.
Die geplante Gesetzesverschärfung gilt nicht nur für Widerstandshandlungen gegen Polizisten, sondern auch gegen Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte.
Das Kabinett billigte außerdem einen Gesetzentwurf, der im Beamtenrecht homosexuelle Partner mit Eheleuten gleichstellt. Beamte in den sogenannten eingetragenen Lebenspartnerschaften sollen die gleichen Zuschläge und Beihilfen bekommen wie Ehepaare. Das Gesetz soll rückwirkend zum 1. Januar 2009 gelten. Arbeitsministerin von der Leyen will Kritikern ihres geplanten Bildungspaketes für Kinder von Hartz-IV-Beziehern entgegenkommen. Noch sei nichts festgelegt, sagte sie in Berlin. So könnten sich auch die Kommunen an den Aufgaben beteiligen. Von der Leyen reagierte damit auf Einwände der Bundesagentur für Arbeit. Die Behörde befürchtet, dass die Mitarbeiter mit der Organisation der geplanten Gutscheine, etwa für Essen oder Schulausflüge, überlastet sind und ihnen dann die Zeit zur Betreuung der Langzeitarbeitslosen fehlt.
Der frühere bayerische Ministerpräsident Stoiber hat eine Mitverantwortung beim Kauf der maroden Bank Hypo Alpe Adria durch die Bayern LB zurückgewiesen. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages erklärte Stoiber, er habe weder die Idee zur Übernahme gehabt, noch habe er Druck ausgeübt, die Bank zu kaufen. Dabei ist dem Freistaat Bayern ein Verlust in Höhe von rund 3,7 Milliarden Euro entstanden.
Die Europäische Kommission will für mehr Sicherheit bei Ölbohrungen in der Tiefsee sorgen. Erste Pläne für einen Gesetzentwurf stellte EU-Energiekommissar Oettinger heute in Brüssel vor. Künftig sollen in allen Ländern einheitliche Standards gelten. Oettinger bat außerdem Vertreter der EU-Staaten, über einen vorübergehenden Verzicht für neue Bohrungen nachzudenken. Die US-Regierung hat ihr Verbot für Tiefseebohrungen im Golf von Mexiko inzwischen aufgehoben.
Der iranische Präsident Ahmadinejad ist heute zu seinem umstrittenen Staatsbesuch im Libanon eingetroffen. Auf den Straßen Beiruts jubelten ihm Anhänger der militanten Hisbollah zu. Pro-westliche Kräfte in der Regierung Libanons werfen Ahmadinejad vor, er wolle ihr Land zu einer iranischen Basis vor den Toren Israels machen. Die USA warnten den iranischen Präsidenten vor dem Versuch, den Libanon zu destabilisieren. Die Hisbollah-Miliz wird vom Iran seit Jahren finanziell unterstützt.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Mietern gestärkt. Nach Meinung der Karlsruher Richter muss die Kaution erst gezahlt werden, wenn der Vermieter ein spezielles Sonderkonto eingerichtet hat. Barzahlungen oder Überweisungen auf das Girokonto des Vermieters können Mieter ablehnen. Ziel dieser Regelung sei es, die Kaution vom Vermögen des Vermieters zu trennen, um das Geld im Falle einer Insolvenz zu schützen. Die Deutsche Bahn verzichtet zum ersten Mal seit 8 Jahren auf eine Fahrpreiserhöhung im Fernverkehr. Die Preise für ICE, Intercity und Eurocity-Verbindungen blieben zum Fahrplanwechsel unverändert, teilte ein Sprecher des Konzerns mit. Pendler im Nah- und Regionalverkehr müssen hingegen vom 12. Dezember an mehr bezahlen. Die Preise werden dort um 1,9% angehoben.
In Genua sind bei Ausschreitungen nach dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Italien und Serbien 16 Menschen verletzt worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 17 gewaltbereite serbische Fußballfans fest. Die Europäische Fußballunion UEFA hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Voraussichtlich Ende Oktober soll über mögliche Sanktionen entschieden werden. Die Partie war gestern Abend nach Krawallen serbischer Anhänger in der 7. Minute abgebrochen worden.
Der VfB Stuttgart hat sich von Trainer Christian Groß getrennt. Der Schweizer sei mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte der Fußball-Bundesliga-Verein mit. Der bisherige Assistent Keller wurde zum Cheftrainer befördert und soll zunächst die Verantwortung übernehmen. Stuttgart steht mit 6 Niederlagen in 7 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Die Lottozahlen: 3, 16, 21, 32, 33, 40, die Zusatzzahl 24 und die Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 1, 4, 0, 9, 3, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 0, 8, 8, 0, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. Oktober.
Tiefer Luftdruck beeinflusst morgen den Norden Deutschlands. Richtung Süden hält sich noch einmal das ruhige Herbstwetter. Abseits einiger Nebelfelder kommt die Sonne zum Vorschein. In den kommenden Tagen allerdings setzt sich mehr und mehr unbeständiges Wetter durch. An den Küsten kommen in der Nacht auf, hier und da regnet es leicht. Die Wolken breiten sich am Tag bis zu den nördlichen Mittelgebirgen aus, stellenweise nieselt es, sonst teils Nebel, Hochnebel und Sonne. Zwischen Main und Donau gibt es den meisten Sonnenschein. Im Norden schwacher bis mäßiger Wind, an der See weht er frisch, sonst schwach. Heute Nacht 9 Grad in Nordfriesland, minus 3 Grad in den Mittelgebirgen. Am Tag 6 Grad bei 10 Nebel bis 15 Grad am Oberrhein. Am Freitag im Süden Sonne, Wolken und Nebel, sonst ist es meist trüb. Zunächst nur vereinzelt Regen, später regnet es im Nordwesten verbreitet. Am Samstag Regenschauer, im Westen kurze Gewitter, auf den Bergen auch Schneeflocken. Am Sonntag weiterhin unbeständiges Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23 Uhr mit Karin Mioska. Darin Glück auf in Chile, Freudentränen in der Wüste und Blick in die Zukunft, wie das Grubenunglück Chile und die Bergleute verändern wird.